Ja, guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für die herzliche Einladung und Begrüßung, die ich hier schon empfangen habe. Vielen Dank, Joachim, für das Lesen des Bibeltextes. Ich sage vielleicht noch trotzdem ein paar Worte zu mir, außer dass ich Alexander Schrader heiße. Das wisst ihr jetzt. Ich hoffe, dass du es und okay. Ich wurde hier schon so freundlich geduzt. Ich bin Student der Wirtschaftswissenschaften in Gießen, jetzt schon seit 2 Jahren. Und mache das mit einer mittelgroßen Freude, aber es ist trotzdem eine gute Sache. Was ich viel lieber gemacht habe, habe ich davor gemacht, und das war Bibelschüler sein im Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Das Video, was wir gerade gesehen haben, ist tatsächlich sogar da aufgenommen worden, wo ich viel Zeit verbracht habe, nämlich in dem Plenarsaal von dieser Bibelschule. Und ich möchte euch zu Beginn dieser Predigt mit hineinnehmen in eine der Erlebnisse, die ich dort hatte, im Glaubenszentrum zu meiner Bibelschulzeit. Oktober 2017. Männerkonferenz in meiner Bibelschule. Ich bin im Gebetsteam eingeteilt, doch immer wieder darf ich auch am Plenum teilnehmen und unter den 1000 Männern stehen, die zusammengekommen sind, um Gott die Ehre zu geben. In einer Zeit wie dieser unvorstellbar, aber auch schon damals wirklich beeindruckend. Leute, die bereit sind, sich von Gott formen zu lassen, die gekommen sind, um aus seinem Wort etwas Neues zu lernen, die aber auch gekommen sind, um ihm Ehre zu geben und im Glauben zu wachsen. Viele der Sprecher können wunderbar mit ihren Worten weitergeben, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Doch eine Sache hinter ihnen erregt besonders Aufmerksamkeit. Und es sind 5 grobe Holzdielen. Jede davon schwarz angestrichen, jede mit einer Aufschrift versehen. Und das ist Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia und Soli Deo Gloria. Denn es ist der 31.10.2017, der Reformationstag. Und nicht nur irgendeiner, sondern an diesem Tag vor 500 Jahren veränderte Luther die Weltgeschichte. Er veröffentlichte seine 95 Thesen und prägte die ersten 4 von diesen 5 Soli. Und wir sehen das auf diesem Bild, diese Holzbalken. Und mich haben die damals schon beeindruckt, und jetzt in der Predigtvorbereitung habe ich noch viel mehr gemerkt, was für ein Wahrheitsgehalt eigentlich in diesen 5 Aussagen steckt. Und genau darum soll es heute gehen. Wie man es auch schon erkennen konnte in dem Bibeltext, den wir gemeinsam gelesen haben. Und wir gehen chronologisch durch. Das heißt, wir beginnen mit dem Fundament des Ganzen, und das ist Sola Scriptura. Allein die Schrift. Wie ist Schrift überhaupt definiert? Scriptura ist das Wort Gottes, die Bibel, das, was jeder von uns so frei zugänglich hat heutzutage, was nicht immer selbstverständlich war, sondern was durch Luther erst möglich gemacht wurde, dass wir es in unserer mehr oder weniger schönen deutschen Sprache zur Verfügung haben dürfen. Und damals prägten sie, dass die Schrift der Norma Normans ist. Das heißt, der allem anderen den Rahmen gibt. Die Schrift ist quasi das Fundament, auf dem unser Glauben beruht, das, was uns erklärt, was wir überhaupt zu machen haben. Wenn wir uns das Evangelium vorstellen als einen Ehevertrag, dann ist die Schrift der Ehevertrag selbst, und das Evangelium ist nur die Ehe, das praktische Ausleben. Und in der Schrift steht geschrieben, wie wir das leben dürfen und was Gottes Anspruch da an uns ist. Und da können wir so dankbar für sein. Und was die Bibel selbst über sich sagt, lesen wir in diesen 2 Bibelstellen. 1. Petrus 1,23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das heißt, das Wort Gottes hat einen elementaren Bestandteil in unserem Glaubensleben. Das prägt, wie wir uns zu Gott verhalten können. Das sagt uns, was Jesus alles für uns ermöglicht hat. Dadurch bekommen wir die Möglichkeit, wiedergeboren zu sein. Was heißt Wiedergeburt? Wiedergeburt heißt, dass ich von Jesus meine Sünden tragen lasse. Schon vor 2 Wochen war David hier, ich weiß nicht, wer von euch die Predigt gehört hat, und er hat ganz viel darüber gesprochen, wie Jesus uns Menschen begegnet und seine Wahrheit weitergibt. Und Wiedergeburt heißt, dass wir uns von Jesus dieses Geschenk geben lassen. Wir lesen auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Diese Stelle verdeutlicht uns noch einmal den Wert der Schrift, das, was alles darin steckt, das ermutigt uns, das gibt uns Hoffnung. Das ist das, woran wir uns festhalten können. Das ist das, wo Jesus uns eine Grundlage gegeben hat. Und zu dieser Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, der Timotheusbrief, da gab es die Bibel noch nicht in der Form, wie wir sie heute kennen. Und trotzdem wissen wir, dass sie in der Gesamtheit, in der wir sie heute haben, das Wort Gottes ist, was in unser Leben hineinspricht. Was wir lesen dürfen, was wir benutzen dürfen, um uns formen zu lassen. Und es ist eben sola scriptura, allein die Schrift. Das heißt, es gibt keine Erkenntnis, die ich weitergeben könnte, die über das Wort Gottes hinausgeht, die wichtig wäre für euer Glaubensleben, weil all das, was Kern ist, ist schon geschrieben worden. All das, worauf unser Glauben beruht, ist schon jedem zugänglich. Und nicht nur ich, sondern auch die krassesten geistlichen Leiter dieses Landes oder dieser Welt können nichts Neues erschaffen, was das noch aufheben könnte. Und das war Luther wahnsinnig wichtig. Deswegen wollte er jedem von uns das Wort Gottes zugänglich machen, damit wir nicht abhängig sind von der Meinung anderer Leute. Und auch in der Bibel sehen wir Personen, die begeistert sind von dem Wort Gottes. Ich denke da an König David, der vor 3000 Jahren in Israel König war. Er ist verantwortlich für viele der Psalmen, die wir in unserer heutigen Bibel haben. Und da steht so wahnsinnig oft, ich habe eine Liebe für das Wort Gottes. Ich habe meine Lust an den Geboten Gottes. Das ist für mich lange Zeit unvorstellbar gewesen, weil die Gebote sind etwas, was mir keine Freude bereitet. Das ist etwas, was mich in meiner Freiheit einschränkt gefühlt. Aber je mehr ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, desto mehr merke ich die Kraft, die darin liegt. Desto mehr merke ich, dass jedes einzelne Gebot seinen Sinn hat. Und wenn ich anfange, da wirklich reinzuschauen, erkenne ich, dass Gott gut ist. Und wenn Gott gut ist, können seine Gebote für mein Leben auch nur gut sein. Und so ist das Fundament, auf dem alles steht, die Sola Scriptura. Der Weg Gottes zu uns durch die Bibel, um seine Wahrheit zu prägen. Jetzt die Bibel, wie ich gesagt habe, die Schrift, der Norma Normans, das, was allem anderen den Rahmen gibt. Doch was umrahmt die Schrift? Und das sind die nächsten 3 Punkte, die darauf aufgebaut sind. Sola Fide, Sola Gratia und Solus Christus. Alle 3 stehen auf diesem Fundament der Schrift und werden dadurch eingerahmt, um uns deutlich gemacht zu werden. Und ich lese noch einmal einen Teil von der Predigttext aus Epheser 2. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist nicht als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ich habe euch das schon markiert, die Stellen, die genau unsere 3 Säulen wieder widerspiegeln. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat Gott uns auferweckt, und zwar aufgrund des Glaubens. In der letzten Woche hat dieser Vers mich sehr bewegt und ich habe ihn mitgenommen durch viele Gespräche, die ich mit Freunden geführt habe. Mit 3 habe ich mich verabredet, ihn auswendig zu lernen bis Dienstag. Das ist ein bisschen geschummelt, weil ich habe darüber gepredigt, das heißt, ich beschäftige mich jeden Tag damit. Aber da steckt so viel Wahrheit drin. Und er ist mir persönlich so wichtig geworden, dieser Abschnitt. Und so wollen wir auch gemeinsam hineinschauen und einmal den Aspekt aufgrund des Glaubens fokussieren in diesem Text. Glauben heißt, biblisch gesehen, sehen wir in Hebräer 11 ein festes Vertrauen auf eine Tatsache, die wir noch nicht sehen. Das heißt, Glaube heißt Vertrauen. Heute in unserer deutschen Sprache reden wir vom Glauben immer so, ich glaube, morgen wird es regnen. Und das ist eine Aussage der Ungewissheit. Aber biblischer Glaube ist eine feste Überzeugung. Biblischer Glaube geht über Wissen hinaus. Und das ist das, was Luther meint, wenn er sagt, sola fide, allein der Glaube. Weil das ist das, was wirklich Halt hat. Das ist das, worauf es ankommt. Ich bin gerettet, weil ich Gott Glauben geschenkt habe. Nicht, weil ich etwas getan hätte oder weil ich jetzt etwas richtig tue. Ich muss mich jetzt nicht an alle Gesetze halten, um errettet zu bleiben, sondern ich bin allein aus Glauben gerettet. Und das zählt für jeden von uns, dass allein dadurch, dass wir glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir darauf vertrauen, dass dadurch unsere Errettung geschehen ist, dadurch kommt uns das zugute. Wie auch schon Joachim meinte, dieses Turmerlebnis von Luther aus der Bibelstelle Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, Glauben ist das, was uns rechtfertigt, nicht das, was wir tun. Und auch das war Luther wieder wahnsinnig wichtig. Als nächste dieser Säulen haben wir Solus Christus, allein durch Christus. In Epheser 2 steht zusammen mit Christus, aber in Johannes 14, Vers 6 lesen wir, ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Da ist er schon ziemlich eindeutig und hat auch eine sehr klare Meinung von sich, Jesus, wie er da von sich selbst spricht. Und er sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Nur durch Christus ist der Zugang zu Gott möglich. Nur durch Christus ist dieses Erlebnis von Errettung möglich. Und eine weitere Bibelstelle ist 1. Timotheus 2, Verse 5 und 6. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben für alle als Lösegeld gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Jesus ist gekommen, um Mittler zu werden zwischen Gott und Menschen. Das ist für uns heute eigentlich unvorstellbar. Denn wir können Gott nicht begreifen mit unserem menschlichen Verstand. Ich stelle mir das gerne so vor, dass wir die Schafe sind. Gott benutzt dieses Beispiel selbst, dass wir die Schafe sind und er der Hirte. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Schaf, dann kann ich nicht begreifen, wie der Hirte funktioniert. Dann ist das, was der Hirte denkt, mir viel zu groß, weil Schafe sind dumm. Das wissen wir. Das können wir wissenschaftlich nachprüfen, aber man kann doch einfach ein Schaf beobachten. Und dann weiß man, ein Schaf ist wirklich dumm. Und Gott ist so viel größer als wir, wie der Hirte größer ist als die Schafe. Das heißt, wenn wir Schafe sind, können wir nicht begreifen, was der Hirte denkt. Und so können wir als Menschen nicht begreifen, wie Gottes Gedanken sind. Und dieser Gott, der so viel größer ist, hat gesagt, ich werde selber Mensch, komme auf die Erde, um dem Menschen nahe zu kommen, um dem Menschen zu ermöglichen, Gemeinschaft mit mir zu haben. Was für ein Privileg, was für ein wunderbarer Akt, der da geschehen ist. Und vor 2 Wochen habt ihr gehört, wie dieser Jesus auf der Erde dann Menschen begegnet ist, wie er ihnen Liebe weitergegeben hat, wie er ihnen in Erbarmen begegnet ist, den Prostituierten der damaligen Zeit, vor 2000 Jahren. Und auch heute noch wirkt Jesus in unser Leben hinein. Wir können ihm nicht in Person begegnen, weil er sitzt zur Rechten Gottes, das ist das, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Aber trotzdem ist das, was wir davon haben, diese Errettung, die Erlösung, die er uns erwirkt hat. Was die angemessene Reaktion darauf ist, dazu werden wir am Ende noch kommen. Aber erstmal zur nächsten Säule, die Sola Gratia. Und auch hier wieder ein Bibeltext, Römer 3, ab 21. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und den Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühnopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das ist schon die zweite Stelle und es gibt sogar noch weitere, in denen wieder alle drei Säulen einmal klar zum Ausdruck kommen. Die Grundlage ist der Glauben. Es beruht auf seiner Gnade. Es ist die Erlösung durch Jesus Christus. Und jetzt zu dem Punkt Gnade. In 1. Johannes 4, Vers 19 lesen wir, dass wir ihn lieben können, ihn Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist das Wesen von Gnade. Gnade ist das, was auf uns den ersten Schritt zugeht. Dass wir nur aus Gnade errettet sind, bedeutet, dass nicht etwa ich den ersten Schritt auf Gott zugetan habe, dass nicht ich zu dem heiligen Mensch Gottes gegangen bin und für mich habe beten lassen, sondern Gott hat Gnade für mich gehabt. Gott ist der, der den ersten Schritt auf mich zugegangen hat. Gnade ist also der Startpunkt und dementsprechend ist Jesus der Startpunkt für unsere Errettung. Und das dürfen wir wissen, dass das nicht unser Verdienst ist, dass wir nicht uns selber rühmen sollten für das, was da passiert ist. Sondern Gott allein gebührt dafür die Ehre, weil von ihm Gnade ausgeht. Gnade kann man auch anders übersetzen mit dem Wort Erbarmen, was wir in Epheser schon gesehen haben. Und Gott erbarmt sich über uns. Er hat Gnade mit uns. Was für ein Privileg schon wieder. Einen Gott zu haben, der so viel Liebe für uns hat, dass er sich selbst hingegeben hat aus Gnade, um uns sein Leben zu schenken. Und ich habe es gerade schon angesprochen, der letzte Punkt, der dieses Haus vollständig macht, ist Soli Deo Gloria, allein zu Gottes Ehre. All das, was Jesus uns geschenkt hat, dient nicht dazu, dass wir uns toll fühlen können, dass wir uns selber preisen sollten, sondern das ist das, was auf Gott hindeutet und zu Gottes Ehre wirkt. In Römer 11, 36 heißt es, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Und auch in Offenbarung 7, Vers 12 lesen wir von himmlischen Wesen und Ältesten, die Gott zurufen. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung und Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Und auch diese Stellen sind wieder eindeutig, dass nicht wir selbst uns rühmen, dass wir nicht uns die Ehre dafür geben, dass andere Leute Glauben bekommen durch das, was wir sagen, dass wir nicht anfangen, uns zu erheben über andere Leute, die das nicht erkannt haben, sondern dass wir errettet sind, ist allein aus Gottes Gnade möglich. Dass wir Leben haben und hier stehen, sitzen können in Deutschland, in diesem wunderbaren Land und gerade sogar Gottesdienste feiern können in dieser schwierigen Zeit, ist allein Gottes Gnade und dient nicht dazu, dass wir uns toll fühlen, sondern dass Gott Ehre zukommt. Und das wünsche ich mir auch für diese Versammlung, dass wir an diesem Sonntag hier zusammen sind, um Gott die Ehre zu geben. Nicht auf uns selbst zu schauen, sondern auf Gott zu schauen, den Anfänger und den Vollender. Und auch keinen Heiligen und keinen besonders guten Predigern gebührt die Ehre, sondern Gott ist der, der in ihrem Leben all das bewirkt hat. Ein Mann in der Bibel an dem wir all diese Punkte wunderbar sehen können, ist Paulus. Er ist diesen Weg gegangen über all die verschiedenen Säulen und das wollen wir uns gemeinsam einmal kurz anschauen. Und ich lese aus Apostelgeschichte 9 über den Apostel Paulus. Und in diesem Text wird er angesprochen mit seinem hebräischen Namen Saulus, wie er nach Damaskus reist, um die Nachfolger Jesu zu verfolgen. Das heißt, er war ein Gegner von Jesus. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Wir wissen, in Apostelgeschichte 9 geht es so weiter, dass Hananias, einer der Nachfolger Jesu, von Gott den Auftrag bekommt, zu diesem Saulus hinzugehen und für ihn zu beten, dass ihm die Augen wieder geöffnet werden. Wir wissen, dass sie Paulus unterrichten in der Schrift Gottes, in dem, was sie bekommen haben von Jesus, und ihm diese Wahrheiten weitergeben, ein Fundament in seinem Leben legen. Und kurze Zeit später fängt dieser Mann schon an, Jesus zu verkünden und das, was Jesus für uns getan hat. Er ist der, der all diese Stellen geschrieben hat, Epheser 2 und Römer 3. Der erkannt hat, dass es allein Christus ist, allein Glaube und allein Gnade. Und er ist auch der, der dann sagt in 1. Timotheus 1, Vers 16, ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Er sagt, er war der, der die Christen verfolgt hat, die ersten Nachfolger von Jesu. Er war der, der eifrig versucht hat, das Gesetz zu befolgen. Und er sagt jetzt, ich bin ein ermutigendes Beispiel für die, die sich im Glauben zuwenden. Weil ich war ein Gegner und Gott hat mich nahegebracht. Gott ist der, der Gnade in seinem Leben gezeigt hat. Und das ist die Wahrheit, die für jeden von uns gilt und auf die wir uns berufen können. Dass das Gottes Einladung ist. Und als letzten Punkt haben wir jetzt oft gelesen, dass das Evangelium ein Geschenk ist, dass Gnade ein Geschenk ist, dass das, was Jesus für uns getan hat, ein Geschenk ist. Hier nochmal Römer 3, 24. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und in der Vorbereitung wurde mir deutlich, dass so ein Geschenk eine richtig coole Sache ist. Jeder von uns bekommt eigentlich gerne Geschenke. Ich habe gestern Freunde in Frankfurt besucht, die da Theologie studieren. Und ich habe ihnen ein Geschenk mitgebracht, ein Gesellschaftsspiel. Und die Freude war wirklich groß. Und so möchte ich auch dir, Konstantin, du kannst schon mal nach vorne kommen, dieses Geschenk geben. Die Sache ist, ich habe dieses Geschenk hier. Und wenn ich sage, ich gebe das dir, Konstantin, und ich lege das hier hin, hat er das dann schon bekommen? Nein, er hat den Zuspruch bekommen, er wird dieses Geschenk haben. Das bringt ihm jetzt gerade herzlich wenig. Dieses Geschenk wird für ihn sinnvoll und nützlich, wenn er das in Anspruch nimmt, wenn er das annimmt. Und selbst jetzt hat er dieses Geschenk zwar, aber noch sieht es nur toll aus. Das heißt, wirklich gebrauchen kann er das nicht. Er hat das Geschenk in seinen Händen, aber der Zugang ist noch nicht da. Sondern was er machen muss, ist im Glauben darauf reagieren, übertragen und es auspacken. Und selbst jetzt, wo er es ausgepackt hat, ist die Frage wieder, nützt ihm dieses Geschenk aktuell etwas, wenn er es einfach nur in der Hand hält? Weil ich denke, jeder von uns kann sehen, was es ist. Es handelt sich um eine Taschenlampe. Und genauso können wir das Evangelium verstehen. Es ist eine Taschenlampe, die uns den Weg leuchtet. Genau das ist das, was die Schrift ausmacht. Sie ist das, was uns den Weg weist, was uns zeigt, was der gerade Weg ist, wo die Richtung lang geht. Und erst wenn Konstantin diese Taschenlampe dann benutzt, und seinen eigenen Weg damit findet, mit Gott, hat sie eine Auswirkung in seinem Leben. Und das ist das, wie wir Gnade als Geschenk verstehen können. Das ist das, wie wir Erlösung als Geschenk verstehen können. Es ist ein freies Geschenk, was Gott uns zur Verfügung stellt, aber wir müssen es aktiv annehmen. Und was dann passiert, ist, dass wir es auch noch in Anspruch nehmen müssen. Vielen Dank schon mal, Konstantin. Und das sind die drei Punkte meiner Predigt, die mir wichtig sind. Ich fasse sie zusammen. Das ist einmal überhaupt diese fünf Solas. Und ich spreche heute zu drei verschiedenen Personengruppen. Vielleicht gehörst du zu einer davon. Die erste ist die, für die das relativ neu ist. Die in ihrem Leben nicht angenommen hat, dass Jesus der einzig wahre Weg ist. Die noch nicht diesen Schritt zugegangen ist und gesagt hat, ich reagiere mit Glauben auf das, was du tust, Gott. Und dann will ich dir heute Mut machen, mit Gott ins Gespräch zu kommen und dir von ihm die Gewissheit geben zu lassen, dass du errettet bist, wenn du mit Glauben darauf reagierst. Und ich werde für dich dann auch noch beten im Anschluss. Die zweite Gruppe, zu der ich spreche, ist quasi auch die Gruppe, in der ich ein Stück weit drin bin, die neu ermutigt werden sollen, eine Leidenschaft für das Wort Gottes zu bekommen. Denn das ist der Norma Normans, das ist das, was allem anderen den Rahmen gibt. Das ist das, was in unserem Leben die Grundlage bilden sollte. Und in dieser Beschäftigung mit dem Thema habe ich gemerkt, König Daniel hatte so eine Leidenschaft für das Wort Gottes, für die Gebote Gottes, selbst für 3. Mose, was einfach nur Gesetzesvorschriften sind. Ich stelle mir vor, wie der da wahnsinnig gern drin gelesen hat. Und auch ich möchte gerne wieder wahnsinnig gerne Wort Gottes lesen. Und der Weg, wie wir gerne darin lesen, ist, indem wir überhaupt darin lesen. Und erst indem wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, erkennen wir, wie toll das ist. Und das passiert nicht von einfach so. Und vielleicht spricht es heute zu dir und du merkst, vielleicht hat das Wort Gottes in meinem Leben einen Stellenwert verloren. Und ich lese die Bibel noch nicht so lange. Ich kann noch nicht so lange lesen, also schon, okay, schon ein paar Jahre, aber ich bin noch nicht 80, 90 Jahre alt. Und trotzdem glaube ich, selbst wenn ich so alt bin, kann ich da noch wahnsinnig viel Neues drin erkennen. Weil das Wort Gottes so ein reicher Schatz ist, den wir nie ganz ergründen können. Und als letztes spreche ich zu der Gruppe von Personen, die das Evangelium in Anspruch nehmen sollen. Die nicht nur das Geschenk von Gnade erhalten sollen in ihrem Leben, sondern die tatsächlich die Taschenlampe auch anmachen sollen und sich davon den Weg leiten lassen sollen. Ich habe schon erzählt, ich war gestern in Frankfurt und auf dem Weg dahin sind mir drei Personen begegnet, die mich angesprochen haben. Die erste direkt vor meiner Haustür, eine weitere am Bahnhof, eine am Bahnsteig. Und normalerweise passiert mir das auch nicht, aber die sind auf mich zugekommen. Das heißt, die Hürde, mit ihnen über meinen Glauben zu reden zum Beispiel, war eigentlich nicht mehr da. Und trotzdem habe ich diese Chance nicht ergriffen. Ich war am Telefonieren, deswegen habe ich mir die Zeit nicht genommen. Aber so viele Gelegenheiten haben wir, das Evangelium auch direkt schon weiterzugeben. Und das ist eine der Arten, die Taschenlampe zu gebrauchen, das, was wir erkannt haben, weiterzugeben. Und das soll eine Ermutigung sein für jeden, der da noch nicht ist, gerade in seinem Leben, das noch intensiver anzufinden und das in seinem Leben zu erkennen, als die Wahrheit, auf der wir stehen und als das, was unseren Alltag bestimmen sollte. Für jede dieser Gruppen möchte ich jetzt zum Abschluss einmal beten. Heiliger Vater, ich danke dir für das Geschenk deines Wortes, für den Zugang, den wir haben zu deinen Wahrheiten über das geschriebene Wort. Ich danke dir für all die Gnade, die du uns erwiesen hast, für das Geschenk, Jesus, das du uns gemacht hast durch die Erlösung am Kreuz. Und ich danke dir, dass wir einfach nur im Glauben darauf reagieren müssen. Und ich bitte dich für jeden hier, der da noch am Anfang dieser Reise steht, der heute vielleicht angesprochen wurde davon, und ich bete, dass du ihnen begegnest und ihnen Erkenntnis gibst, was das bedeutet. Ich bete für jeden, der schon angefangen hat, in deinem Wort zu lesen und der die Gnade, die du uns geschenkt hast, angenommen hat. Ich bete, dass wir neu diszipliniert darin werden, in deinem Wort zu lesen, anhaltend darin zu lesen und zu forschen und neue Dinge darin zu finden, die uns begeistern und die uns zeigen, wie gut du bist, Gott. Und zuletzt bete ich für jeden von uns. Und es ist wirklich jeder von uns, der noch nicht ganz darin lebt. Wir haben alle nicht die volle Erkenntnis. Und ich bete, dass du uns mutig machst, dem weiter zu folgen, dem nachzugehen, was du für unser Leben gegeben hast. Das weiterzugeben und das Leben danach auszurichten. In deinem Namen. Amen.